davon leben? Kann man davon leben? Kann man davon leben? Oder geht das eher nebenbei?
Heidi Dai und Rock'n'Roll.
KinderliedermacherIn. Beruf oder Berufung?
Alles, was interessant ist, rund um Kindermusik und Kinderlieder.
Yeah. Yeah.
Hallo Lucia.
Hallo Matthias.
Hallo Daniel.
Hallo Lucia, hallo Matthias.
Daniel Dorfkind, heute zu Gast hier bei uns im Podcast. Wir freuen uns auf das Gespräch mit dir.
Darf ich dir vorab eine Frage stellen?
Ja.
Also du kannst deine dann, weil ich weiß, du bereitest dich ja immer so gut vor und ich weiß, dass deine Frage überleitet auf unseren Gast. Aber mich würde doch mal interessieren, also als ich damals die Idee hatte, dass wir einen Podcast machen könnten, war mir nicht bewusst, was da hinten dran steht, einen Podcast zu machen. Ich dachte, ja, machen wir halt ein paar Interviews, geht ratzfatz. Jetzt haben wir über 50 Interviews geführt und wie hast du dir das vorgestellt? Und hast du dir das so vorgestellt, dass es so arbeitsintensiv ist? Und sagst du trotzdem, ja, war geil, dass wir das gemacht oder dass wir das machen? Oder denkst du manchmal, hau mal raus?
Naja, manchmal denkt man, glaube ich, immer irgendwann, wenn die Arbeit einfach Überhand nimmt und man das Gefühl hat, dass man es nicht mehr schafft. Aber generell habe ich schon gedacht, dass das ein bisschen Arbeit ist, so einen Podcast zu machen. Ich bin ja sozusagen durch unser Podcast machen noch intensiver irgendwie ans Podcast machen generell gekommen. Ich habe zwar vorher auch schon ein paar Podcasts gehört, aber habe mir über die Produktion auch nicht so viel Gedanken gemacht. Aber ich habe schon damit gerechnet, dass es Arbeit ist und finde es aber eine große Bereicherung. Also auch wenn es viel Arbeit ist, das sind bestimmt mindestens 10 Stunden Arbeit für eine Folge Podcast, bevor die dann stattfinden kann, ist ja schon eine Menge für so nebenbei.
Genau, für das, dass es Ehrenamt ist.
Ja.
Aber ich finde es erstaunlich, dass es so viele Podcasts gibt und ich frage mich, ob wir da ein bisschen viel Zeit investieren, ob wir das besonders gut machen wollen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute, wenn sie sagen, hey, ich mache jetzt mal einen Podcast und dann merken, okay, ich brauche pro Folge 10 Stunden, dass die dann so lange dranbleiben. Also ich habe es mir definitiv nicht so vorgestellt und ich habe auch diese Auf- und Abs immer wieder, aber ich merke, wenn wir unsere Aufnahmezeiten haben und wir sind ja immer an einem bestimmten Ort und nehmen mehrere Folgen auf, danach fahre ich mit so vielen Themen nach Hause und ich brauche auch immer ein paar Tage, um das alles zu verarbeiten, um für mich meine Fragen, die daraus entstanden sind, zu bearbeiten. Aber ich bin total glücklich, dass wir uns auf den Weg gemacht haben und dass wir den Podcast machen.
Und ich profitiere von diesen Begegnungen. Das ist wirklich das Entscheidende. Also erstmal mit dir, dass wir das zusammen machen. Wir kannten uns ja vorher auch nicht wirklich und sind irgendwie richtig zusammengewachsen. Und dann die Begegnung vor Ort hier. Jetzt sind wir ja gerade bei Suppi in Mülheim und nehmen auf. Und wir haben immer irgendwelche Studios irgendwo in Deutschland, wo wir dann auch nette Kollegen und Kolleginnen kennenlernen und dann immer das Gespräch mit den Kollegen, wie hätte ich sonst die so nah kennenlernen können? Ich bin immer vielen mal begegnet auf irgendwelchen Treffen, auf irgendwelchen Videokonferenzen, aber wann unterhältst du dich schon mal über eine Stunde lang mit einer Person über diese Themen? Das finde ich ist so eine Bereicherung für mich persönlich, dass ich das keine Sekunde des Einsatzes da missen möchte.
Definitiv. Ja.
Wenn ich mal den Radioreporter für die Zuhörer spielen darf. Wir sehen jetzt 2 Moderatoren vor uns mit glänzenden Augen. Genau. Und ja, beide gucken jetzt ein bisschen verschämt. Aber es gibt euch total viel. Und das ist das, was man jetzt nicht hört. Aber was ich jetzt sehe und was ich euch mal gerade rückmelden will.
Danke.
Ja. Die ihr dazuhört. Und wir sitzen hier in einem Profi-Studio. Das kann man wirklich nicht anders sagen. Mit einem Aufnahmeraum und einem Recording-Raum und einem, hier steckt richtig Arbeit dahinter. Und danke euch im Namen aller, die schon dabei waren.
Ja, vielen Dank und super, dass du heute dabei bist. Und jetzt kommt meine Frage, Lucia.
Ja, stell sie.
Bist du eigentlich in der Stadt oder auf dem Dorf groß geworden?
100%.
Nee, ich meine jetzt erstmal Lucia. Ach so. Du kommst gleich, aber du kommst gleich als Fachmann zu dieser Frage.
Aber mich würde interessieren, wenn man mich von außen erlebt. Stadt, bin ich Stadt- oder Dorfkind?
Du bist für mich ein ganz goldiges Dorfkind.
Nee, stimmt nicht. Ich bin eigentlich ein Stadtkind.
Du bist ja in Karlsruhe aufgewachsen,
genau,
oder?
Genau, aber Stadtrand. Und ich glaube, ich bin aber in so einer Dorffamilie groß geworden. Also ich konnte zu allen meinen Freunden mit dem Fahrrad fahren und zwar auch schon sehr früh alleine. Und das, obwohl ich in der Stadt groß geworden bin. Und vielleicht lebe ich deshalb auch jetzt wieder im Dorf. Und du?
Ich bin auch in der Stadt, allerdings in einer Kleinstadt aufgewachsen. Und so, wir haben auf der Straße gespielt und die Autos angehalten und sowas. Also das war schon ein sehr städtisches Klima, wo wir aufgewachsen sind. Und ich frage mich eben, dieser Unterschied Stadtkind, Dorfkind, wie viel Klischee da drin steckt und wie viel da wirklich ein Unterschied ist. Also es gibt ja zum Beispiel das Gefühl, sage ich mal, dass du, wenn du ein Konzert spielst und bist irgendwo auf dem Dorf im Kindergarten, das ein anderes Gefühl ist, als wenn du irgendwo in der Stadt im Kindergarten spielst. Und da versuche ich immer zu gucken, wie viel ist da jetzt wirklich dran und wie viel interpretiere ich das nur hinein, weil ich jetzt weiß, ich bin auf dem Dorf, sage ich, naja, die sind typisch Dorfkinder, oder ich bin in der Stadt, das sind typisch Stadtkinder. Und du nennst dich ja in deinem Namen, du heißt ja nicht wirklich Daniel Dorfkind, das ist ja dein Künstlername.
Richtig, genau.
Weil du aber auch von dir sagst, ich bin ein Dorfkind.
Genau. Also ich liebe Alliteration. Ich habe also schon nach was gesucht mit DD. Aber das kam dann sofort wie geschossen, Dorfkind, weil ich mich auch wirklich so fühle. Ich bin also wirklich damals auch mit Kumpels von Haus zu Haus zu den Leuten und gesagt, hallo, dürfen wir Ihnen was vorspielen? Oder wir haben was zu verkaufen. Also ich habe damals gelispelt, deswegen habe ich das ja so imitiert. Und da kannten einige Leute, der Daniel ist wieder da, der will wieder was vorspielen. Und dann haben wir einen Hanuta bekommen oder ja, was auch immer. Und das ist das, was so Dorf ausmacht, dass man sich kennt. Und du sagtest ja Stadtrand dann auch. Ja, das ist auch irgendwie dieses im Grünen. Also ich wohne heute noch in dem Haus, wo ich groß geworden bin. Wir haben umgebaut und angebaut, um dort weiter leben zu können, weil wir sagen, hey, wir können hier in vier Himmelsrichtungen raus spazieren gehen. Das ist einfach schön und das wollen wir natürlich auch unseren Kindern so weitergeben. Was gibt es Schöneres, als zu sagen, na, geh mal unbefangen die 500 Meter runter die Straße, 30er-Zone zu deinem Kumpel spielen. Ne, wenn man das jetzt unserem Sohn, dem Mino, dem Achtjährigen sagen kann, das ist einfach schön.
Und ich finde genau das, also ich bin zwar am Stadtrand groß geworden, aber in einem Neubaugebiet, ja. Und wir Kinder, wir haben alle immer zusammen gespielt. Ja. Und dann sind wir, als ich erwachsen war und mit meinem Mann dann zusammengezogen sind, dann haben wir immer noch in derselben Ortschaft gewohnt, aber woanders. Und meine Kinder hatten das nicht. Die hatten die Kinder zum Spielen nicht.
Aber
und mein
das
größter
finde ich
Wunsch
eben,
war immer.
So eine Gegend hatten wir auch. Das ist aber eben typisch für Stadt eher. So ein Neubaugebiet, wo ganz viele Menschen mit gleicher Altersstruktur wohnen. Ja. Das ist ja das andere, der Unterschied zum Dorf. Ich habe genau auch, bin auch in so einem Neubaugebiet aufgewachsen, wo wir ganz viele Kinder waren und die Kinder haben alle zusammen viel Unfug und viel Sachen gemacht und das war so eine schöne Gemeinschaft und die wurden dann älter und du merktest, dann wurde auch diese Siedlung irgendwann älter, irgendwann sind wir da alle weggezogen und dann haben da nur noch alte Leute gewohnt. Mittlerweile ist da gerade jetzt der Umbruch. Jetzt haben vereinzelt wieder sich junge Familien da eingenistet und es ist so ein bisschen mehr durchbrochen. Aber das ist, glaube ich, ein starker Unterschied. Das ist typisch Stadt, finde ich. So eine homogene Gesellschaft im Vergleich zum Dorf.
Aber was ich damit sagen wollte, ist, ich bin in derselben Ortschaft geblieben, aber meine Kinder hatten das dann nicht. Obwohl wir nicht mehr im Neubau, also wir waren nicht mehr im Neubaugebiet dann. Und jetzt sind wir an den Bodensee gezogen und seitdem also mein Jüngerer, mein Großer, der ist in der Pubertät, der ist es nicht mehr so. Aber der Jüngere, den habe ich ab dem Moment, wo wir dort eingezogen sind, habe ich den fast gar nicht mehr gesehen, weil er automatisch, und jetzt leben wir auf dem Dorf, weil er automatisch mit den Nachbarskindern unterwegs war. Und das war wie selbstverständlich. Und dieses Strahlen im Gesicht zu sehen von meinem Sohn, dass er das jetzt erleben darf, das war für mich als Mutter so schön.
Ja. Das ist doch einfach großartig, ja? Oder dass du sagen kannst, hey, das ist alles ländlich, die gehen zu dritt morgens zur Schule. Ja? Die müssen über keine Umgehungsstraße oder sonst irgendwas drüber. Das sind so die Sachen. Ja? Und wie gesagt, ich lebe immer noch da in dem gleichen Haus, wo wir auch damals unseren Spaß getrieben haben. Und
würdest du jetzt sagen,
das ist Heimat. So, ne?
Würdest du jetzt sagen, die Konzerte, also wovon wir vorhin gesprochen haben, sind wirklich anders, wenn du auf dem Dorf spielst oder in der Stadt?
Ja, schon. Also,
was ist da unterschiedlich?
Also von gut und schlecht kann man ja da sowieso nicht reden. Aber ich habe immer so das Gefühl, dass die Dorfkinder noch nicht so überladen sind mit schon viel Fernseh geguckt oder viel Social Media und so. Also habe ich im Moment bei den aktuellen jungen Jahrgängen so das Gefühl noch, aber da darf man natürlich jetzt keinen Städtern irgendwie Unrecht tun, aber das Gefühl, die sind noch ein bisschen zarter, ein bisschen neugieriger, die messen das auch nicht direkt mit, ich habe aber eine Show im Fernsehen gesehen, DSDS, und da ist das alles größer, lauter, bunter und so. Das sind so meine Eindrücke. Aber das sind auch Nuancen. Also wer quatscht jetzt, jede Stadt mit einer Stadt zu vergleichen, jedes Dorf mit einem Dorf. Aber der Zusammenhalt untereinander, der kann in beiden Regionen natürlich gleich gut sein, ne? Ich versuche, die immer alle zusammenzubringen. Ne? Deswegen Dorfkind oder Stadtkind, den Song, den ich da geschrieben habe, der soll ja heißen, sollen am besten alle zusammen feiern und da gar keine großen Unterschiede draus machen. Und Stadtrand, Lucia, ne, das hast du ja dann auch diesen Mix hast du ja auch. Es gibt ja diese Übergänge auch sowieso, wo die Menschen leben, die dann so Best of both worlds haben, ne? Das Beste aus beiden Welten.
Ja. Zum Feiern braucht man mindestens zwei. Komm, mach mit und sei auch dabei. In der Stadt oder auf dem Land. Ich reich dir meine Hand. Ob Dorfkind oder Stadtkind, beide wollen nur das eine. Dort sein, wo was stattfindet.
Du bist ja unterwegs. Also spielst du denn mehr in der Stadt oder mehr auf dem Dorf?
Man muss ja dazu sagen, ich habe ja noch gar nicht so viel gespielt. Ich bin ja jetzt der Kinderliedermacher seit 2,5 Jahren. Und das fing ja aus einer Corona-Laune an. Einfach die Lieder, die ich für meine Kinder schrubte, und die dann irgendwie einfach mal aufzunehmen. Und dann kam das ja so nach und nach ins Rollen. Das heißt, ich bin kein Geraldino, kein Donnickel, kein Matthias Meyer-Göllner und Konsorten, die ihre 1000 Kinderauftritte haben. Das heißt, ich habe meine 10, 15 Auftritte bis jetzt. Und das werden nächstes Jahr ganz, ganz, ganz viele mehr. Aber es wäre es vermessen von mir zu sagen, ich könnte das wirklich schon mit großen Durchschnittszahlen vergleichen. Ja.
Du triffst auch unterwegs Kollegen
und
Kolleginnen.
Genau.
Mit denen du, ne, wir haben uns ja auch gesehen, gemeinsam schon live beim Treffen von Netzwerk in Schmitten in diesem Jahr. Genau,
mitten in Schmitten.
Mitten in Schmitten, genau. Wo wir auch schon eifrig diskutiert haben über verschiedenste Themen.
Ja.
Wir haben gerade im Moment so ein heißes Thema, was wir auch unbedingt hier noch ansprechen wollen. Da wurde das Netzwerk, und das war bei einem Gespräch, was du mit einer Kollegin geführt hast.
Ich glaube, ich weiß, was du sagen willst.
wurde unser Netzwerk als Mafia bezeichnet.
Ja, gut, ne? Und ich habe dann auch noch, als ich das jemandem geschrieben habe, Mafia mit 2 F geschrieben. Das heißt, ich kenne das überhaupt nicht.
Wurdest du dann korrigiert?
Nee, ich wurde bis jetzt nicht korrigiert, aber mir ist im Nachhinein aufgefallen. Ich liebe ja Rechtschreibung. Ja, genau. Also das war eigentlich ganz witzig, wie wir sprachen. Und das war ein neuer Kontakt für mich, eine Empfehlung. von jemand anderem, den ich was in Sachen Musik und CD-Recording und so weiter gefragt hatte. Und ich bin auch mit allen gut, also will jetzt auch gar keinen Sack hauen, deswegen will ich auch keinen Namen nennen. Und diejenige hatte halt einfach wohl das Pech gehabt, entweder von anderen Leuten was gehört zu haben oder was gelesen zu haben, dass das irgendwie mafiöse Strukturen sind, es dann auch einen Kinderliederpreis gibt aus dem Netzwerk Kindermusik und da dann sowieso immer die aus dem Netzwerk gewinnen würden. Wobei man natürlich jetzt sagen muss, wie viele Mitglieder haben wir jetzt? 80, 90?
70,
genau. Ja. Die Wahrscheinlichkeit, wenn die meisten in diesem Verein drin sind, ist natürlich auch relativ hoch. Das ist, dass dann auch jemand davon gewinnt. Ne?
Man muss dazu sagen, also es gibt den Deutschen Kinderliederpreis, den unser lieber Kollege Geraldino veranstaltet in Nürnberg seit 24 Jahren.
Und der ist losgelöst vom Netzwerk.
Der hat überhaupt nichts mit dem Netzwerk Kindermusik zu tun. Es gibt einzig die Verbindung, dass er halt eben auch von Anfang an Mitglied ist im Netzwerk. Ja. Und das bringen dann vielleicht die Leute zusammen. Mhm. Und in diesem Jahr übrigens hat zum ersten Mal das Netzwerk Kindermusik zwei Preise gestiftet, den Goldenen Ohrwurm. Mhm. Und den haben übrigens zwei Leute bekommen, die nicht im Netzwerk sind. Nur so am Rande gesagt. Das war aber das erste Mal, dass wir überhaupt solche Preise gestiftet oder ins Leben gerufen haben.
Aber nicht das erste Mal, dass jemand außerhalb des Netzwerks gewonnen hat. Da gibt es nämlich die ganzen Hall of Fames, die man ja auch online nachlesen kann. Und,
ist natürlich so, wenn man genau hinguckt, man erfährt viele Leute, die dann bei diesem, das war ja immer so ein Festival, da entscheidet ja eigentlich immer das Publikum darüber, wer den Preis bekommt, letztendlich. Und bei diesem Festival danach sind dann viele Leute natürlich eingetreten in das Netzwerk, weil sie davon gehört haben und irgendwie dabei sein wollten, sodass es dann in der Rückschau, wenn man sich dann die Liste durchguckt und guckt, wer davon ist im Netzwerk, sind das natürlich mehr, als es tatsächlich im Moment der Preisvergabe waren.
Ich kann euch nur rückmelden. Also ich habe dieses Gefühl in meinem Dabeisein jetzt seit 2 Jahren auch nie gehabt. Das ist einfach, ob das jetzt ein, wie hat mein Opa immer gesagt, Karnickelzuchtverein ist, ja, die Kaninchen züchten, oder ob das ein Verein ist, wo Sport getrieben ist. Es ist ein Verein, man tauscht sich aus, man profitiert voneinander, was der eine von dem Wissen vom anderen einfach erfährt. Und das ist ganz normal. Und alles andere, was da gesagt wurde, konnte ich persönlich halt nicht nachvollziehen. Und ja, habe das dann auch versucht zu entkräften.
Ich glaube, dass es Nichtwissen ist.
Genau, also es ist Nichtwissen, Hören, Sagen von irgendwem.
Es entstehen ja Bilder und die Bilder, die wachsen durch Erzählungen. Und ich glaube, wo wir vielleicht hinschauen müssen, ist, wie können wir noch besser aufzeigen, was wir sind und was wir machen? Und wie können wir offene Fragen beantworten? Also, weil die Erfahrung mache ich zumindest immer wieder, dass, und ich bin ja durch diesen Podcast auch schon viel mehr in dieses Netzwerk vorgedrungen sozusagen. Ich kriege ganz viele Fragen gestellt. Ja, was macht ihr denn da im Netzwerk? Wie finden Treffen statt? Und was ist das Gute für mich in diesem Netzwerk? Und ich glaube, es geht darum, transparenter zu sein und diese offenen Fragen zu beantworten, um solche Begriffe aus der Welt zu schaffen. Also, und da können wir vielleicht auch mal die Frage an unsere Hörer und Hörerinnen stellen. Was wäre für die denn gut? Welche Fragen sollen wir beantworten? Was können wir machen, um dieses Netzwerk Kindermusik etwas transparenter zu machen nach außen hin, damit solche Begriffe nicht im Raum schweben?
Wobei ich immer das Gefühl hätte, also ich bin ja nun seit von Anfang an dabei und habe auch immer relativ viel in der Organisationsstruktur gemacht. Und ich kann es ehrlich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich habe immer das Gefühl, dass ich mich um Transparenz bemühe und um Mitbestimmung und Demokratie. Und deswegen trifft mich sowas schon in der tiefsten Seele, wenn ich sowas höre. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, oh Gott,
Wie
kann das denn jetzt schon wieder, was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht? So sehe ich das dann.
Also du beziehst es auch auf dich persönlich?
Naja, also eben auf mich persönlich, auch auf den, klar kann ich es nicht nachvollziehen und ich sehe es ganz anders, aber irgendwoher muss das ja kommen, dass sowas jemand behauptet und dann versuche ich das nachzuvollziehen und
es zu verstehen. Eure Hörer hier sind schlauer. Ja, ist so. Ne? Wer so 3, 4, 5 Podcasts Folgen gehört hat, der weiß ja auch, worum es geht. Ne? Wir machen im Endeffekt nur Gutes und Schönes, wollen keinem was Böses. Und ja, ich denke, das wird klar.
Hoffentlich.
Ja. Ne, was sollen andere Branchen sagen oder die Politik, die sich auch permanent die Bälle mit der Wirtschaft zuschmeißen? Habe ich das jetzt laut gesagt? Ja, Lobbyismus nennt man das. Ne, haben wir ja so nicht.
Suppi arbeitet auch ganz heftig mit da hinter dem Fenster.
Ist er am Remixen?
Ja, ja, vor allen Dingen inhaltlich, glaube ich, ist er dabei.
Er würde vielleicht gerne in die Diskussion einsteigen.
Das könnte ich sogar machen. Ist Talk weg hier. Ja, aber ich finde es immer wichtig, dass die Politik auch mit der Industrie spricht, weil ansonsten kann man ja keine neuen Ideen unterbringen. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel was für den Umweltschutz tun will, dann muss man mit der Industrie sprechen, um denen zu sagen, was das Ziel ist. Aber ich halte mich raus.
Ja, aber das ist ja dann, das kommt ja dem nahe, dass wir in den Austausch gehen wollen.
Genau, Dialog also, ist alles. Ja. Ne? Miteinander sprechen schafft viele Vorurteile und Probleme aus der Welt.
Dein Pinguin, Kalle.
Ja.
Ja, der geht ja los. Und ich hab jetzt nur das Lied gehört. Da gehört ja auch eine Geschichte dazu.
Die ja nicht von mir ist.
Sondern?
Geschichte gibt es seit 11 oder 12 Jahren bereits.
Ja.
Ist in 4 Sprachen auch schon veröffentlicht worden. Und der Kalle Pinguin ist eine Figur von Jenna und Bo aus dem Hohen Norden. Und die haben das vor 12 Jahren geschrieben. Und dann
was bezeichnest du als Hohen Norden?
Du, ich kann dir jetzt nicht sagen, wo der Bo genau wohnt. Wir haben so viel telefoniert und gezoomt, aber dir jetzt seinen Ort als ganz genau zu nennen, das wage ich mich
okay.
nicht. Aber für mich ist so ab Bremen ist schon Norden.
Ja, ja,
okay. Ja.
Aber nochmal zurück zum Pinguin.
Ja.
Und diese Geschichte hast du jetzt vertont?
Ja, genau. Also...
Der geht auf Reisen, dieser ja. Pinguin. Mhm. Und als ich das Lied so hörte und dachte, ja, hier in der Antarktis tanzt oder am Südpol. tanzen die Pinguine und die Panik ist groß. Mhm. Dachte ich, also weil es ja tatsächlich auch so ist, dass Pinguine dort bedroht sind, die Population durch den Klimawandel, haben sie Probleme, da ihre Brutstätten wiederzufinden und werden von ihren Nahrungswegen abgeschnitten. Dachte ich, das geht jetzt in diese Richtung, aber ging es dann doch nicht. Der Pinguin macht einfach eine Weltreise, oder?
Ja, der reist nach Afrika.
Ja.
Ich finde es so wunderschön geschrieben und es war auch so, dass ich den Kalle Pinguin, besser gesagt seine Autoren, angeschrieben habe. Wir kennen uns über Instagram und gesagt, sag mal, hat der schon ein Lied?
Ja. Ja.
Und ich finde das Buch einfach so wunderschön, weil es das Thema Klimawandel und die Probleme, die es für die Tiere mit sich bringt.
Also geht es doch darum.
Ja, beinhaltet, ja. Aber ja. Das Wort Klimawandel kommt nicht vor.
Ja.
Ja. Und deswegen finde ich es so großartig, auch, ja. auch für Kinder, weil es ist überhaupt nicht mit dem, jetzt müsst ihr alle Angst haben oder erhobene Zeigefinger
ja.
und jetzt hört mal gut zu, sondern es ist einfach, der Pinguin zieht los und auf der Scholle schwimmt er nach Afrika, ja, also da sieht man schon so ein bisschen, die Scholle bewegt sich, ne, die ist nicht mehr fest am Eis dran. Mhm. Und guckt dann da, wie andere Tiere leben und das beruhigt ihn dann auch so ein bisschen. Und will jetzt nicht zu viel von der Geschichte verraten, aber wie sagte mal jemand, der Pinguin hat ja auch keine Lösung. Ja, warum soll der Pinguin die Lösung haben, wenn wir Menschen es bis jetzt noch nicht haben? Ne? Mhm. Also der erlebt etwas und das stimmt ihm eigentlich gar nicht so traurig, weil er nämlich feststellt, dass andere Tiere mit stärker Hitze auch weiterleben können. Ansonsten will ich mich in die Geschichte natürlich nicht einmischen. Wir haben einfach ein schönes Lied draus gemacht. Ja. Und es ist ein fröhliches Lied, es ist also auch kein trauriges Lied. Und es ist ein Mutmachding. Ja. Und es ist ein Näherbringen für die Kinder mit der Thematik, ohne jetzt die Themen so zu benennen, dass er das Wort Klimawandel und so weiter und Aussterben von Tieren, dass es so benannt wird. Und mir hat das gut gefallen.
Das veröffentlichst du jetzt am 4.11.,
ja,
richtig?
Ja, genau, kommt das raus.
Könnte knapp schon passiert sein, wenn dieser Podcast gesendet wird. Wir nehmen ja auf, da ist es noch davor, aber ja, das wird wahrscheinlich Mitte November sein.
Aber wenn es jetzt schon veröffentlicht ist, dann könnt ihr jetzt sofort reinhören. Hiernach aber erst, bitte.
Wer wird ausgewählt? Es ist Kalle Pinguin. Bist ein kleiner Held, Kalle Pinguin. Wer wird auf Reisen gehen? Kalle Pinguin. Wir sollen nach anderen Tieren sehen, das ist Kalle, 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 Pinguin, Pinguin.
Mich würde ja mal interessieren, wie läuft es ab, so eine Zusammenarbeit? Also du hast die Autorin angeschrieben, hast gesagt, hey super, gibt's dazu schon einen Song? Und dann, wie ging es weiter?
Genau, der Autor ist der Bo, also ist ein Mann. Aber man darf ja gerne das Innen heutzutage dranhängen.
Ich habe vorhin verstanden, Jenna, Jenna Autorin, und Bo, deswegen.
Autorin, Entschuldigung.
Ah, okay.
Jenna und Bo, genau. Und ja, sie hat die Figuren gezeichnet. Die sind übrigens total goldig. Also da sind die ganzen, ist mein Rheinland wieder durch. Goldig, habe ich jetzt gesagt. Goldig, goldig. Und die sind einfach total süß gezeichnet. Ja, und wie ging es los? Ich habe diese Figürchen gesehen bei Instagram und fand das einfach schön und dann sowas beobachtet. Der macht selbst ganz viele Interviews, der Autor, der Bo, hat auch schon Habeck interviewt und viele andere mehr, ähnlich wie ihr, macht es aber in Schriftform, diese Interviews rund um Klimathemen, Tierthemen. Mhm. Themen für Kinder und das fand ich total spannend und dann sagte er, was du da machst, ist ja auch total spannend, dann haben wir ein Interview zusammen gemacht und dann nach und nach kam auch so die Überlegung, ja, also dann lass uns das Thema Song doch einfach mal angehen, ich schenke dir meine Kreativität, ich will da nichts für haben, wir müssen halt irgendwie nur gucken, dass wir schön, wie auch hier im Studio, irgendwie produziert bekommen und ja, dafür hat Bo dann ein Crowdfunding gemacht, um einfach das Geld zu sammeln, damit wir es im Studio aufnehmen können. Ja.
Und hat er dir dann den Text für den Song geliefert oder hast du das Buch genommen und hast gesagt, okay, anhand den Inhalten schreibe ich jetzt ein Lied dazu und Texte und Text und Musik sind von dir?
Ein Mix daraus. Bo hatte mir einen Text vorgelegt, den er sich gut vorstellen könnte. Und das war natürlich jetzt nicht alles in Reimform und silbenmäßig so, dass es immer zusammengepasst hat, dass auch eine dritte Strophe dann auch ähnlich ist wie eine erste. Und dann haben wir das bisschen Feinschliff gemacht, aber der Haupttext ist das, was auch im Buch steht. Ne?
Und der Song kommt jetzt unter deinem Namen raus?
Genau.
Und wird es dann, oder gibt es schon ein Hörspiel dazu, wo der dann als Titelsong genutzt wird? Was passiert mit dem Lied? Also ich frage so, weil ich mir das, also weil mich interessiert, wie so eine Zusammenarbeit funktioniert, weil das ist, also wenn man Hörspiel macht, dann braucht man Musik. Wenn man ein Buch macht, braucht man nicht unbedingt Musik. Und dann frage ich mich, was, weil es ist ein Riesenaufwand, einen Song zu produzieren. Das wissen ja auch nicht immer alle, aber es ist viel Arbeit, einen Song zu produzieren. Was passiert mit dem Lied? Das ist halt die Frage, die ich mir immer stelle, wenn ich ein Lied schreibe. Was passiert damit? Mhm. Und das wird jetzt veröffentlicht. Und gibt es dann ein Hörspiel dazu, wo man sich das dann auch, also wo das der Titelsong wird? Oder wie wird es miteinander verbunden, außer dass du das explizit dafür geschrieben hast.
Da wäre natürlich der perfekte Ansprechpartner der Bo, weil ich nicht weiß, was in seinem Kopf rumschwirrt. Aber für mich ist ein guter Song einfach erstmal, wie alle anderen Songs, auch erstmal ein guter Song. Also die anderen Songs, die so rauskommen, die haben ja auch nicht immer die Bindung an ein Buch oder an ein Hörbuch, sondern sind von allem losgelöst einfach mal ein guter Song.
Also der Song wird auch ohne Buch und Geschichte von dir gespielt und funktioniert.
Genau, ja, natürlich, genau. Und das Buch dazu, das gibt es ja schon, wie gesagt, auch als Kamishibai in verschiedenen Sprachen. Und ja, so wie ich Bo kenne, wird er vielleicht auch irgendwann ein Musikvideo dazu zeichnen. Und dann
muss ich einmal kurz einhaken, dieses Kamishibai, das ist ja voll im Trend gerade, oder? Du bist auch Erzieherin. Lucia, ich werde ganz oft gefragt, gibt es das Buch auch als Kamishibai?
Und weißt du, was ich wirklich, wirklich krass finde? Also in der Kita, in der ich arbeite, ist viel los und da war auch viel Personalwechsel und so. Und die haben jetzt umgeräumt. Und dann haben die stapelweise diese Bilder dafür durch die Gegend noch original verpackt.
Mhm. Ach so. Also man muss dazu erklären, vielleicht weiß nicht jeder, was Kamishibai ist. Erklärst du es?
Naja, ich habe mich noch nicht wirklich damit befasst. Also es ist wie so ein Mini-Theater, wo man mit Bildern arbeiten kann.
Genau, und die Bilder Geschichte. Dann so reinschiebt. Und der Unterschied zum Bilderbuch ist eben, dass du das so vor dir hast, das Bild, und die Kinder dann so drauf gucken.
Genau,
als
interaktiv. Ja. Genau, also ganz toll. Und was ich grandios fand, der Bo, der Zeichner hat dann...
Kalle ist der Pinguin.
Kalle ist der Pinguin, ja genau. Der hat jetzt auch... Wir starteten mit dem Crowdfunding parallel zur, nennen wir das Wort einfach, Ukraine-Krise. Also das war fast zeitgleich und wir hatten eigentlich damit gerechnet, dass so viele Leute zu Recht jetzt eher für Menschen, die auf der Flucht sind, spenden, als für einen Pinguin, der meint, er bräuchte ein Lied. Mhm. Ne? Oder ein Autor und ein Kinderliedermusiker, die meinen, der Pinguin bräuchte ein Lied. Aber wir haben es trotzdem geschafft und Bo war halt großartig und hat gesagt, ich mache auf meine eigenen Kosten eine ukrainische Version mit einem ukrainischen Übersetzer zusammen und hat kleine Hefte gemacht und die werden an ukrainische Flüchtlingskinder verschenkt. Mhm. Ich durfte auch einige haben und habe die auch einen Ort weiter an die Kinder verschenkt und ja, die hatten wirklich Tränen in den Augen, als sie wieder was in ihrer eigenen Sprache gelesen haben. Ne?
Ja, wie dann die Wurzeln sind, um so ein Pinguinlied zu schreiben, das könnten wir dann doch jetzt mal nachgucken. Oder Lucia, was sagst du?
Was ist denn das für eine Überleitung?
Cool, oder?
Willst du damit sagen, dass der Daniel ein Pinguin ist?
Nee, ich will damit sagen, dass wir uns mal die Lebenslieder von Daniel angucken.
Und schauen, ob er vielleicht mal eine... Also Pinguine sind meine Lieblingstiere, muss man dazu sagen.
Wirklich? Aber Pinguine kommen da nicht vor, da muss ich dich leider enttäuschen.
Oh. Jetzt, das hat so geklungen, als würden wir da eine Verbindung haben. Oh Mann, oh.
Okay. Ich kann es natürlich das Pinguin-Lied für dich später oder auch jetzt mal anspielen. So ist es ja nicht, ne? Aber wir das vielleicht später. Wir machen es erstmal. Ihr habt
hören
keinen Plan.
Wir, hören wir deine Lebenslieder an und schauen, genau. Vielleicht kommt ja doch irgendwo noch mal ein Pinguin vor. Oder doppelt so hoch.
Zuerst kommt auf jeden Fall ein bekanntes Lied, was auch schon KollegInnen als Lebenslied hatten. Also das Lied hat viele berührt, die, ich vermute das auch mal bei dir, die so in den 80er Jahren Kinder waren.
Ja.
Das ist Du da im Radio von Rolf Zukowski.
Ja, das ist echt einer der ersten Songs, an die ich mich erinnern kann, dass ich die im Radio gehört habe. Und fand das damals schon total pfiffig, diese Thematik so zu machen. Weil für uns Kinder war das ja auch spannend. Da sprechen jetzt Leute aus dem Radio, da kommt Musik aus dem Radio. Und der Song Hey Du da im Radio. Und dann werden ja die Fragen gestellt demjenigen. Und das ist einer der ersten Lieder, an die ich mich erinnern kann.
Erstaunlicher, dass so ein Kinderlied damals eben noch im Radio lief. Das ist ja heute fast unvorstellbar.
Wünschenswert ist
wenn man,
das. Ja.
Wenn man nicht jetzt Radio Teddy nimmt, dass im normalen Radio so ein Song lief. Ja. Aber das war damals tatsächlich noch so in den 80er Jahren, dass so ein Kinderlied noch im normalen Radio lief, sodass du das hören konntest.
Im besten Sinne Schlager. Ich habe ja, Schlager ist ja in meinen Augen was total Positives. Das ist irgendwie ein Song, der eigentlich viele Leute berührt und anspricht. Und ja, also das lief wahrscheinlich, ich kann es dir nicht mehr sagen, auf irgendeinem normalen Radiosender. Und da müssen wir, glaube ich, auch alle wieder hinkommen. Also dann immer zu sagen, ja, das ist ein Kinderlied, das darf nur im Kinderkanal laufen. Wir haben es ja, Lucia, mit doppelt so hoch, dass teilweise auch die anderen Sender das gespielt haben. Die sagen, wir sind kein Kinderliederradio, aber das ist ein schöner Popsong, oder, ne? Ja, aber wie gesagt, das war auch meine erste Rolf Zukowski, nicht die Weihnachtsbäckerei, sondern Hey du da im Radio.
Mir fällt gerade ein, dass ich früher immer überlegt habe, wie die Moderatoren aussehen, weil man hat ja nie ein Bild gesehen und dann hat man sich da irgendwas vorgestellt und das geht ja heute gar nicht mehr, weil man sieht die, also man, ja, entweder kann man da ja jetzt reinklicken und die dann sehen oder überall hängen Fotos und so, das ging damals nicht, man konnte sich ja wirklich noch vorstellen, was man wollte. Und das mit Du da im Radio, das war bestimmt spannend.
82 war das. Habe ich aber recherchiert. Also ich wusste es auch nicht mehr aus dem Kopf. Ich wusste nur, da war ich irgendwie so 5, 6 Jahre alt. Jetzt wissen die Leute, wie alt ich bin.
Richard Haus und Franziska Walter hatten das auch als. Die sind ungefähr so deine Preisklasse vom Alter her. Und wir hören mal rein.
Ich hab da eine Idee, damit ich dich mal sehe. Schick mir ein Bild von dir und du kriegst ein Bild von mir. Hey, du da vom Radio, gehst du denn schon zur Schule? Du da vom Radio, dann wird's jetzt ziemlich knapp.
Ich glaube, bei der Preisklasse liegst du ein bisschen daneben, oder?
Richard ist bestimmt auch schon 40.
Nee, meinst du?
Ja, das ist glaube ich, ein Alter.
Ja?
Wir sehen beide extrem jung aus, da hast du recht. Da. Auch mit den wenigen Haaren und dann im Hut auf oder mit den grauen Haaren und dann im Hut auf, das wirkt auch irgendwie immer jünger. Also ich schätze ihn, also ich glaube schon, dass er eine 4 da hat. Die andere Dame kenne ich, glaube ich, gar nicht.
Hat auch.
Rohrspatz ist es. Ach, Rohrspatz, sie vom okay. Rohrspatz, die kennst du.
Wobei die war da, als es rauskam, gerade erst 1.
Siehst du.
Okay.
Okay, haben wir jetzt mal reingehört.
Jetzt kommt ein Lied, ich habe mir es nochmal angehört und seitdem habe ich das als Ohrwurm drin. Ich weiß nicht, ich habe jetzt Maria und Margot Hellwig das Singen hören.
Ja.
Das Kufstein-Lied. Ja. Was hat das denn bitte mit dir zu tun?
Ich fand als Kind, wir sind ja so oft ins Allgäu in Urlaub gefahren und nach Bayern und Bayerischen Wald. Und ich fand das großartig, wenn irgendwo so eine Blaskapelle da gespielt hat. Ganz viele Instrumente und ich fand das Wahnsinn. Ich sehe mich also selbst noch, ich wollte immer so aussehen wie die vor Ort. Ich hatte also ein kariertes Hemd, blau-weiß kariert, rot-weiß kariert, verschiedene. Und hatte so einen Seppelhut und hatte dann auch einen Wanderstock, wo dann auf jede Hütte oder auf jeden Berg, wo du gewandert bist, da konntest du dir auch so ein Metallabzeichen dann geben lassen. Das wurde dann auf den Stock genagelt. Und da sehe ich mich immer noch mit einem kleinen Ast dirigierend Bühl am Alpsee. Die hatten so, an dem Alpsee war so eine kleine, in Koblenz gibt es das auch, die nennt sich, glaube ich, einfach Grotte, also so ein Musiktheater, so ein halbrund offenes, damit es besonders gut klingt. Und da hat dann jeden Abend die Blaskapelle gespielt und da wollte ich immer hin. Das fand ich großartig. Und aus dieser Zeit habe ich halt so alte Dinger wie das Kufsteinlied einfach im Ohr. Und ja, gibt auch schon einen Grund, warum ich Donickel gefragt hat, ob er nicht hier mir diese dicke Backen-Party-Version da von Dorfkind oder Stadtkind macht. Also ich liebe das. Ja, ich liebe das mehr als Heavy Metal. Ja.
Gibt es irgendeine Version, die du bevorzugst?
Ich mache ja aus allem mein eigenes. Also ich habe jetzt keine spezielle Version, dass ich sage, ja, der Franz Lang oder die Maria und Margot Hellwig, die haben das besonders gut gesungen. Ich habe auch einfach mal...
Oder die Zillertaler.
Ihr Zillertaler Schürzenjäger oder keine Ahnung. Ich hab's halt oft auch als einfach als Instrumentalversion dann da gehört von diesen Blaskapellen und irgendwann, ich meine, als CD oder...
Ach so, eine Instrumentalversion. Ja. Das könnten wir nochmal raussuchen, genau. Das ist vielleicht, das entspricht dann.
Aber ich würde. Ach so, das heißt, wenn du jetzt, wenn wir die Leute jetzt reinhören sollen,
ja
da würde ich schon Maria und Margot Hellwig nehmen.
Okay.
Ja.
Okay.
Für die Leute, die nicht kennen, einfach mal googeln. Das waren Mutter und Tochter und die haben immer versucht, gleich auszusehen. Und das hat ganz lange funktioniert. Und ja, das waren so damals die Stars bei Karl Moik und seinem Musikantenstadel.
Musikantenstadel.
Ja. Schewas.
Schewas. Hören wir es mal.
Kennst du die Perle im schönen Tirol? Das Städtchen Kufstein, das kennst du wohl. Umrahmt von
so, jetzt kommen wir aber dann deutlich in die Zeit vor deiner Geburt, so 1970 ungefähr oder ziemlich genau. Die Beatles waren in ihren letzten Zügen und haben einen ihrer größten Welthits aber noch schnell rausgebracht, nämlich Let It Be. Und was hat der mit dir zu tun?
Ja, es ist ein Song, der mich in manchen Momenten immer wieder zu Tränen rührt. Ich spiele ihn auch oft bei Auftritten, die jetzt nicht Daniel Dorfkind sind, wo ich einfach seit, ja, ich mache seit 25 Jahren, 30 Jahren Auftritte und
als
Unterhalter im besten Sinne, ja, Gitarre, Gesang, DJ, Moderation und ist so einer meiner very last Songs, teilweise morgens um 3 oder so gewesen, wo die Leute auch wirklich gerne mitsingen und nicht grölen, sondern singen und viele Leute ein Tränchen im Auge haben. Und ich finde es einen total berührenden Song. Ja, ich bin nicht besonders christlich in dem Sinne, dass ich jeden Tag in die Kirche gehe und nicht jeden Sonntag. Und aber dieses Mother Mary comes to me, ja, also wenn es einem nicht gut geht, dass da irgendwo was ist, was einem Kraft gibt, egal welche Religion es ist, das in der dritten Strophe. Also ich finde, das ist ein unheimlich kraftvoller Song, ein unheimlich schönes Lied und zum Glück ein Lied, was total viele Menschen kennen und was man mit Menschen zusammen singen kann. Und zusammen singen ist ja sowieso großartig.
Stimmt.
Hören wir nochmal Let It Be.
And when the night is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be, yeah, let it be, let it be, let it be.
Jetzt kommt ein Traditional aus dem mittelamerikanischen
Mexiko.
Und da gibt es viele Versionen von. Ich habe auch schon mal eine aufgenommen übrigens. Und das ist eigentlich so ein Verschaukelungslied, so ein bisschen so ein nicht ganz ernst zu nehmen ist, so der so mit Sachen spielt, die nicht wirklich wahr sind. Wir kennen es eher so als Tanznummer oder so ein bisschen Lebensfreude.
Aber das Lebensfreude. Macht, das passt doch dann total zum Daniel, weil der hat ja schon auch immer einen Scherz auf den Lippen.
Ja, mich interessiert, welcher Aspekt für dich da wichtig ist. Du hast ja auch, also es geht um La Bamba und du hast ja auch Ritchie Valens als Referenzversion angeführt da.
Ja, ich muss sagen, ich habe gegoogelt. Ich kenne halt die Versionen unter anderem von Los Lobos, Trini Lopez und so weiter. Und ich habe aber dann gegoogelt, irgendwie aus 57 oder was, Ritchie Valens war es das erste Mal, er schrub es einst. Und es ist für mich ein pures, lebensfrohes Stück. Und me gusta hablar español. Und deswegen, mit dem Stück habe ich so ein bisschen Spanisch auch gelernt.
Ah, ja.
Ich mag ja mit Sprachen und Dialekten zu spielen und das ist halt immer schön, wenn man dann immer so eine spanische Nummer im Repertoire hat. Für mich ist das so pure Lebensfreude. Die Leute singen irgendwas mit la 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 und irgendwann kommt Amba. Ja, also die singen auch nicht Para bei La La Bamba, sondern ja. Die singen la 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 Bamba. Und, aber die Leute haben alle Spaß und wenn die Leute Spaß haben, habe ich auch Spaß.
Spielst du das auch beim Kinderkonzert?
Nee, also bei Kinderkonzerten versuche ich ja wirklich gar keine Stücke zu spielen, die außerhalb des Kindergenres sind. Habe ich am Anfang gemacht, versuche ich aber zu vermeiden, weil wir haben in unserer Kinderliedermusik so viele tolle Sachen. Also klar habe ich vom Donickel mal das Fliegerlied oder so mit drin, aber ansonsten versuche ich schon, das Programm auch mit meinen eigenen Stücken zu gestalten.
Und gibt es ein La Bamba-eskes Daniel Dorfkind-Lied?
Wir sind dran. Ich habe ein Stück, die Unterwasserparty heißt das. Da geht es um Schau mal, da tanzt der Blauwal. Der Hammerhai ist live dabei.
Ja.
Und das wird so in die Richtung gehen. Ja. Meine Frau sagt, bring's doch endlich irgendwann mal raus. Es gibt immer wieder andere Sachen, die sich dann davor schieben. Und ich hoffe aber, bis zum Sommer haben wir es dann irgendwann mal.
Da wäre es gut aufgehoben.
Ja, da wäre es super aufgehoben.
Und wo sollen wir jetzt reinhören? Ritchie Valens, Trini Lopez oder Los Lobos?
Alle drei zusammen.
Oh, das wird spannend.
Guck einfach.
Mal gucken.
Wo die Qualität noch brauchbar ist. Manche Dinger von damals aus den 60ern gezogen, die haben ja dann auch sehr viel Vinyl-Charme.
Wobei Los Lobos ist ja noch neuer, ne? Glaube ich.
Das ist ja immer noch der Film nochmal, die Lebensverfilmung aufgenommen worden und da haben die Los Lobos dann nochmal eingespielt. Ja.
Es wird schon irgendwas geben.
Ja, man wird es finden.
So, und irgendwie bleiben wir in den 50er Jahren hängen mit Elvis Presley und Blue Suede Shoes. Das ist ja ein Song eigentlich von Carl Perkins.
Richtig.
Die haben ja witzigerweise im gleichen Jahr dieses Lied aufgenommen. Und übrigens, der größere Hit war es von Carl Perkins. Elvis Presley hat nur Platz 3 oder sowas damit erreicht. Mhm. Obwohl man ja heute das eher mit ihm verbindet, vermute ich mal.
Ja, ich denke, es sind sehr viele Leute, die, wenn du den Blue Suede Shoes sagen würdest, Elvis Presley auf dem Schirm hätten. Ja, ich mag Elvis. Also bin keiner von denen, die sagen, der lebt doch noch irgendwo und der hat uns alle nur veräppelt. Also, aber ich liebe das, was er da getan hat und habe auch oft den Film geguckt über ihn. Ist einfach schön. Das Ende nicht so schön, aber großartige Musik, die in die Beine geht und ich mag es, wenn es twistet und rock'n'rollt, habe ich auch in dem Stil so ein paar Songs rausgebracht und ja, das ist so eine schöne Basis, ne? Auch musikalisch einfach schön Blues-Schema.
Wie kommt man als Kind der 80er Jahre auf Elvis?
Kind der 80er, wie charmant. Ja, Kind in den 80ern groß geworden, ja, genau. Wie kommt man da drauf? Ja, wie ist es mit Kufsteinlied oder mit all den anderen Songs? Man hört es irgendwann und es bleibt einfach im Kopf.
Das also geht. Für mich sind immer die 80er Jahre so genau das Gegenteil. Wir haben ja in einem anderen Podcast über die Frage nach handgemachter und elektronischer Musik gestellt. Und in den 80er Jahren wurde ja alles irgendwie versampled und digitalisiert so gefühlt. Und da ist ja dann sowas wie Elvis Presley aus den 50er Jahren eher ein Gegenentwurf.
Ja, ist one, so.
One for the money.
Two for the show.
Three to get ready. Go Cat Go, oder wie
go,
heißt
Cat,
es?
Go Cat Go.
Hören wir mal rein.
Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go Cat Go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but not, honey, lay off them shoes. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Let's go, cat!
Okay, dann ist der Beutel dran.
Der Beutel?
Der Beutel ist dran.
Der Beutel.
Der Beutel.
Dann, lieber
Daniel. Daniel, geht.
Vier Zettel.
Zirkst was aus dem Beutel.
Bitte unterschiedliche Farben, gell?
Du musst unterschiedliche Farben ziehen. Nein, du kannst gucken und du musst ja die Farben sehen.
Normalerweise greift man ja in so einen Sack mit zu den Augen. Ich muss reingucken und sehe jetzt zum Beispiel grün.
Und was steht auf dem grünen Zettel?
Auf dem grünen Zettel steht Birne.
Birne, sehr schönes Wort. So, dann darfst du den nächsten. Passt ja auch sehen. Zu grün. Birne. Ich
bin in den Akzent reingerutscht. Ah, immer beim Beutel.
Beim Beutelchen. Ein weißes Kärtchen. Und da steht.
Steht da gelb?
Ja.
Gelb. Okay,
auf dem weißen steht gelb.
Fürchterlich, das macht sie immer.
Ente.
Die Ente ist auf dem Orangenen. Was haben wir noch?
Laut.
So, ich habe hier vier Begriffe, die du gezogen hast. Birne, Gelb, Ente und Laut. Das sind jetzt die Begriffe, aus denen Daniel Dorfkind jetzt seinen spontan
nächsten Song macht.
Ein Lied entstehen lässt. Und okay, da liegt schon eine Ukulele bereit, die er jetzt vermutlich dazu verwenden wird, um diesen Song hier spontan und in Echtzeit für uns zu komponieren. Er blickt hilfesuchend zur Decke und guckt sich nochmal die vier Worte an. Birne, Gelb, Ente und Laut.
Okay. Also wir jammen jetzt einfach drauf los. Ne? Ich habe jetzt gar nicht so viel gedacht. Hatte auch keine Zeit.
Die Ente, sie mag's gern laut. Und ne Birne hat sie sich grad geklaut. Sie macht sich heute einen schönen Tag. Schaut in die Sonne, die gelb auf sie herunterstarrt. Denn ja, die Sonne, die liebt die Ente ja so sehr. Danach geht sie auf die Wiese und besucht den Bär und bringt ihm eine Birne und dann geht es rund. Sie singen laut, ganz kunterbunt.
Wuhu! Das war, super. Ja, das war ja ein Spaziergang.
Machst du sowas öfter? Kann man doch gleich mitschneiden und veröffentlichen eigentlich.
Ja, okay.
Vielen Dank.
Ja, danke
für diesen super Song. Und wir kommen zum Heidi Dai und Rock'n'Roll Fragebogen. Lieber Daniel, wir stellen dir 10 Fragen und bitten dich darum, kompakt zu antworten. Es muss nicht ein einzelnes Wort sein oder so, aber es soll keine ganz große Ausschweifung mehr passieren.
Wir könnten mal einen Fragebogen machen, den man nur mit Ja, Nein, Vielleicht beantworten kann.
Ja, es gibt ja unterschiedliche Modelle. Vielleicht überarbeiten wir irgendwann nochmal den Fragebogen. Im Moment ist er aber super, gut so, wie er ist.
Ja.
Und auch gut so, wie es ist, ist, dass ich anfange.
Okay, ist gut so.
Lieber Daniel, yes. Was war dein erstes selbstgeschriebenes Kinderlied?
Mein erstes selbstgeschriebenes Kinderlied war Mein Hund Flippi hat ein weiches Fell. Das habe ich irgendwie in der 4. oder 5. Klasse geschrieben.
Also, das aber nicht veröffentlicht.
Noch nicht.
Kommt.
Freunde von mir necken mich immer damit. Wann kommt Mein Hund Fifi raus, sagen die immer. Ich sage, der hieß nicht Fifi, der hieß Flippi. Und den hatten wir auch nicht. Aber ich habe das damals irgendwie, es flog so zu.
Und ist immer noch da.
Es ist immer noch da, ja.
Das heißt was, ja?
Ja.
Was erwartest du dir vom Kinderliedkongress im Oktober 23?
Ganz viele liebe Leute zu sehen, ganz nah am Publikum, an den ersten Fans dran zu sein, mit den Leuten sich auszutauschen und das Gute in der Kindermusik nach außen zu kehren, damit die Leute auch wirklich alle verstehen, dass wir nur Schönes hier machen.
Du bekommst 100.000 Euro. Was würdest du damit machen?
Ich glaube, ich würde ein eigenes Tonstudio bauen. Und mir jemanden dazu holen, der alles bedienen kann.
Über welches Thema, das du noch nicht bearbeitet hast, würdest du gerne mal ein Lied schreiben?
Habe ich so nicht. Mir fliegen die Themen zu, direkt mit einem Satz, mit einer Melodie dran. Also ich gehe auch gar nicht ran, dass ich sage, ich brauche jetzt ein Lied über, sondern das kommt.
Was bedeutet das Netzwerk Kindermusik für dich? Haben wir ja schon so ein bisschen thematisiert.
Eine große Familie. Von der großen Familie habe ich jetzt, glaube ich, so 20 schon live kennengelernt. Ist also noch Platz für 50 weitere. Und ja, man muss das einfach mit anderen Branchen oder so vergleichen. Also bis jetzt bin ich auf keinen getroffen, der dem anderen was geneidet hat. Und das fand ich bis jetzt so angenehm. Es ist eher ein Unterstützen als ein Abgucken oder Neiden, ja.
Welchem Genre würdest du dich zuordnen?
Jetzt bin ich gespannt.
Tja, diesen Selbstfindungsprozess habe ich noch nicht abgeschlossen, weil ich genauso einen Stampfbeat mit Dorfkind oder Stadtkind mag, wie die Sachen mit der Ukulele oder so. Aber ich bin auf jeden Fall im Pop-Rock-Fröhlichkeitsbereich. Also so die ganz tiefsinnigen Sachen oder so sehr balladesk, das bin ich weniger.
Eine unerwartete Verwerfung im Raum-Zeit-Kontinuum ermöglicht es dir, mit dem etwa 20-jährigen Daniel zu treffen. Was rätst du ihm?
Fang früher mit Kindermusik an.
Okay, guter Tipp.
Was ist die wichtigste Fähigkeit, die dich in die Lage versetzt, Kinderlieder zu schreiben?
Meine Kinder sind die wirbelnden Musen und Impulsgeber.
Du bist mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist, denn du bist eingeladen zur Party bei den Cashs. Es sind viele Größen aus der Popwelt dort, unter anderem Rolf Zukowski, Marianne und Michael, Marianne und Margot Helwig, meinte ich, Elvis Presley, die Beatles, Richie Valens, Trini Lopez. Im Hause Cash ist es üblich, sich als Neuling mit einem Lied den Eintritt zu verdienen. Vor dem gemeinsamen Essen bittet Johnny Cash dich deshalb, eins deiner Lieder vorzutragen. Welches spielst du?
Ich habe gedacht, die Frage mündet jetzt dahin, welchen Johnny Cash-Song, weil dann hätte ich mir die Mundharmonika um den Hals geschnallt und hätte Ring of Fire gemacht. Ich glaube, ich würde den kleinen Dino Mino spielen, weil der hat den Rock'n'Roll, den die auch kennen und lieben. Und den Song habe ich mit meinem Sohn, mit Mino, der heißt ja auch wirklich so, zusammengeschrieben. Und das ist, ja, das würde ich machen. Punkt.
Dino Mino geht so gern ins Kino. Was macht er dann? Er schaut sich Dino-Filme an, seine lieben Verwandten, die Onkels und die Tanten, bewundert er gebannt auf der Leinwand.
Du sitzt in einem Interview und wirst gefragt: Kinderlieder? Kann man davon leben? Was antwortest du?
Jeden Tag ein bisschen mehr.
Das ist eine gute Antwort. Ja. Hatten wir bisher, glaube ich, noch nicht, oder?
Nö, das ist, aber das ist ja optimistisch.
Ja, passt ja zur guten Laune.
Ja. Ja, das war schon die letzte Frage im Fragebogen und auch das Ende unseres Podcastes.
Ja.
Lieber Daniel, vielen Dank, dass du dich auf den Weg gemacht hast und dich eingelassen hast auf uns.
Ja, danke schön.
Schön, dass du da warst.
Ja, gerne. Vielen Dank. Ich habe gedacht, es ist noch gar nicht, es ging so schnell jetzt. War es wirklich eine Stunde? Ja,
ja, schon.
Okay. Wir haben ja gar keine Musik gemacht bis jetzt. Also ich habe ein Lied gespielt. Aber
genau, so ist es.
Ja, so ist es in dem Podcast hier.
Stimmt ja, es ist ja ein Podcast.
Es ist jetzt kein Netzwerktreffen, wo man Musik macht. Ja.
Wir können, die Lieder, über die wir gesprochen haben von Daniel und natürlich auch seine Lebenslieder, sind zu hören auf der begleitenden Playlist in aller Ausführlichkeit. Hier ja immer nur angespielt.
Schreibt uns über Facebook, Instagram, E-Mail, wenn ihr Fragen habt, Wünsche, Feedback, Anregungen. Wir freuen uns immer über jede Nachricht, die wir bekommen. Auch wenn ihr euch zu dem Thema äußern wollt, über das wir gesprochen haben im Podcast. Ihr könnt natürlich auch Daniel direkt anschreiben oder eben uns.
Auch Fragen zum Netzwerk, powered by Netzwerk Kindermusik, ist dieser Podcast ohne die Unterstützung wäre das hier nicht möglich. Und vielen Dank auch Suppi Huhn.
Ja, vielen Dank an die Technik in
dem
Technikraum.
Dem wir heute aufnehmen. Ihr habt ihn ja auch zwischendurch gehört.
Und dann sagst du immer?
Bleibt mir nur noch euch das Tschüss anzubieten.
Ich nehme an. Tschüss.
Ich nehme auch an. Tschüss. Bleibt gesund.
Ebenso.
Kann man davon leben? Kann man davon leben? Kann man davon leben? Oder geht das eher nebenbei.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.